ARD.
An mirnem plan быть речи не может.
Von einem Friedensplan kann keine Rede sein. Die Amerikaner zwingen uns ihre Sichtweise auf. Wir sollen unsere Gebiete abgeben. Was ist das für ein Plan?
Всего абсолютно. Ну какой план?
Das sagt eine Ukrainerin aus Kiew. Und der Plan aus dem Weißen Haus für ein Kriegsende in der Ukraine beschäftigt uns auch in diesem Podcast. Wir berichten über weitere Reaktionen aus der Ukraine.
Und über andere Reaktionen. Die Krisendiplomatie läuft ja. Bundeskanzler Merz hat mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky und den Staats- und Regierungschefs von Frankreich und Großbritannien telefoniert.
Wir hören auch, wie ein Experte den US-Plan einschätzt.
In dieser Folge geht es außerdem um die schwierige Lage an der Front in der Ukraine.
Schwierig ist die Lage natürlich auch weiter im Gazastreifen und im Westjordanland. Dort wirft die Organisation Human Rights Watch Israel Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor.
Hallo, ich bin Gisela Former.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Freitag, den 21. November um 16 Uhr. Der Friedensplan aus dem Weißen Haus ist ja für viele in der Ukraine und auch Europa überraschend gekommen und ja, ist erstmal nicht wirklich auf ein positives Echo gestoßen, oder?
Ja, das kann man so sagen. Ehe wir über die Reaktionen berichten, will ich aber noch mal ganz kurz die Hauptpunkte zusammenfassen. Also, laut diesem Plan müsste die Ukraine endgültig die Industriegebiete im Osten, Donetsk und Luhansk, sowie am Frontverlauf Teile von Cherson und Saporischschja aufgeben und an Russland abtreten. Auch die schon annektierte Halbinsel Krim. Außerdem müsste die Ukraine ihre Armee deutlich verkleinern und ein NATO-Beitritt der Ukraine würde ein für allemal ausgeschlossen. Dafür soll es dann Sicherheitsgarantien geben, welche ist aber nicht klar. Russland soll sich im Gegenzug verpflichten, die Ukraine nicht mehr anzugreifen und auch keine anderen Nachbarländer. Und im Ausland eingefrorene russische Vermögen sollen zum Teil in den Wiederaufbau fließen. So, jetzt hören wir mal, was die Ukrainer davon halten. Unsere Korrespondentin dort, Susanne Peterson, schildert erstmal, wie Präsident Zelensky reagiert hat.
Er zeigt sich betont diplomatisch, bestätigt immer wieder, er ist zur Verhandlung bereit. Die Ukraine war das von Anfang an, sagt er. Die Ukraine wollte seit 2022 diesen Krieg nicht, auch schon seit 2014 nicht. Und natürlich sind wir verhandlungsbereit. Und er sagt eben, dass er im Moment nichts sagen möchte, was Verhandlungen erschweren würde. Aber er macht eben auch klar, er benutzt diese Worte nicht mehr, Sicherheitsgarantien wie zuvor zum Beispiel. Aber er macht eben klar, wir können nicht einfach Territorium verschenken. Es geht um die Souveränität der Ukraine. Und er sagt auch sehr, sehr deutlich, wir müssen sicherstellen, dass Russland nicht ein drittes Mal die Ukraine überfällt.
Also Zelensky hat sich erstmal im Großen und Ganzen eher zurückhaltend diplomatisch geäußert. Deutlicher sind da schon die Bewohner im Osten der Ukraine, die Susanne Peterson getroffen hat.
Fast alle Menschen, mit denen wir gestern gesprochen haben, waren extrem traurig, mussten mit nicht mehr als vielleicht einem Rucksack oder einer Tasche ihre Zuhause verlassen, was zum Teil völlig zerstört war, wo man unter den Ruinen in Kellern gelebt hat. Und die sagen, sie träumen eben davon, dass sie zurück in eine ukrainische Heimat kehren können und dass es eben dann so floriert wie eben vor dem Krieg, vor dem russischen Angriffskrieg auch. Und sie können sich überhaupt nicht vorstellen, dass das alles jetzt verloren sein soll.
Auch die ukrainischen Soldaten erwarten, dass ihre Regierung nicht zu große Zugeständnisse an Russland macht.
Wir waren jetzt wirklich schon häufig hier, sprechen immer wieder mit Soldaten und man merkt diese zunehmende Müdigkeit eben auch, weil es innenpolitisch nicht geregelt ist, dass es Nachschub gibt, dass andere Soldaten ablösen, dass man rotieren kann und mal eine Pause von dem Einsatz an der Front hat. Und man merkt diese zunehmende Erschöpftheit und Müdigkeit. Man hat immer mehr Freunde, immer mehr Kameraden verloren in diesem Angriffskrieg. Aber exakt diesen Grund hören wir am allerhäufigsten, warum man eben auf gar keinen Fall jetzt aufgeben will. Man sagt, das Opfer, das wir gebracht haben, war so extrem groß. Wir haben so viele Leute verloren, die quasi ihr Leben gegeben haben dafür, dass die Ukraine frei und dass die Ukraine demokratisch ist. Und wir können alleine denen zuliebe jetzt schon nicht sagen, na gut, dann ist das eben so, die haben zwar ihr Leben dafür gegeben, aber am Ende wird dieses Land dann halt eben russisch sein.
Auch Bundeskanzler Merz hat sich zu Wort gemeldet. Er hat ja heute wegen der jüngsten Entwicklungen Termine abgesagt, um sich abzustimmen. Mit wem denn konkret?
Ja, Bundeskanzler Merz hat mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky und den Staats- und Regierungschefs von Frankreich und Großbritannien Macron und Starmer gemeinsam telefoniert und über den US-Plan beraten. Über den Inhalt des Gesprächs hat dann der Sprecher der Bundesregierung, Stefan Cornelius, informiert. Er sagt, Alle vier hätten begrüßt, dass die USA sich bemühen, den Krieg zu beenden. Sie seien sich auch einig gewesen, dass jede Vereinbarung, die die EU oder die NATO betreffe, die Zustimmung der europäischen Partner brauche. Also, die Europäer wollen beim US-Plan für die Ukraine mitreden. Und noch einen Punkt haben sie betont, dass die ukrainischen Streitkräfte imstande bleiben müssten, die Souveränität der Ukraine wirkungsvoll zu verteidigen.
Dieser eine Punkt, also die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine, wäre ja, wenn man sich den amerikanischen Friedensplan anschaut, deutlich geschwächt. Inzwischen berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Insider, dass die USA der Ukraine ein Ultimatum gesetzt hätten. Sie solle bis nächste Woche Donnerstag dem Rahmenabkommen zustimmen. Was ist denn nun von dem Plan zu halten?
Na, was das angeht, da wollen wir mal einen Experten hören. Patrick Keller. Er ist Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und mein Kollege von NDR Info, Peter Mücke, hat mit Patrick Keller gesprochen und ihn gefragt, ist dieser sogenannte Friedensplan nicht in Wahrheit ein Diktatfrieden?
Das ist kein Friedensplan, das ist ein Kapitulationsplan für die Ukraine. Dieser Plan könnte auch auf Russisch geschrieben und dann einfach nur ins Englische übersetzt worden sein. Er reflektiert eigentlich Russlands Maximalziele, wie sie heute umsetzbar erscheinen, wohingegen die Ukraine keine verlässlichen Sicherheitsgarantien bekommt und von den Vereinigten Staaten von Amerika an die Wand gedrängt zu werden droht.
Gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Was sind denn die Hauptpunkte, bei denen sich Russland durchgesetzt hat?
Russland würde, wenn dieser Plan so zum Tragen käme, Gebiete erhalten in der Ukraine, die dann dauerhaft russisches Staatsgebiet werden. Auch Gebiete, die Russland gegenwärtig noch gar nicht erobert hat, zum Beispiel im Oblast Donetsk. Das sind Dinge, die aus meiner Sicht für die Ukraine gar nicht akzeptabel sind, wo Russland etwas bekäme, ohne im Gegenzug etwas aufgeben zu müssen. Denn auf der anderen Seite steht allein ein vages Versprechen Russlands, dann die Ukraine nicht anzugreifen oder diese Gebiete nicht zu erweitern. Es sind keinerlei Sanktionen zu erkennen in diesem Papier, in diesem Plan für den Fall, dass sich Russland an diese Versprechen nicht hält. Im Gegenteil, es werden zusätzliche Zugeständnisse dort verankert, wie zum Beispiel die Feststellung, dass die Ukraine nicht Teil der NATO werden darf, was dem Selbstbestimmungsrecht der Ukraine und übrigens auch der aktuellen NATO-Beschlusslage zuwiderläuft.
Jetzt wird ein bisschen beschwichtigt und das heißt, das ist jetzt erstmal die Grundlage für Verhandlungen. Welchen Verhandlungsspielraum sehen Sie denn da überhaupt noch?
Ich verstehe noch gar nicht richtig, wer da eigentlich mit wem verhandelt. Dieses Papier ist das Ergebnis direkter Verhandlungen zwischen Steve Witkoff und dem russischen Verhandler Dmitrev. Zwei Leute, die zwar von ihren Präsidenten befugt sind, aber keine klassischen Diplomaten sind, keine Juristen sind, sondern Geschäftsleute. Das merkt man diesem Plan auch an. Es fehlt an einer klaren Sequenzierung. Welcher Schritt soll auf welchen folgen? Ein Problem, an dem schon 2014 Minsk I als Friedensplan gescheitert ist und was man auch an der Sprache erkennen kann. Dieser Plan ist, so wie er da liegt, nicht durchführbar. Die Frage, wer jetzt mit wem darüber verhandelt, kann ich nicht richtig beantworten, weil ich nicht weiß, wer sich eigentlich mit den russischen und amerikanischen Partnern jetzt an einen Tisch setzen soll und darf. Klar ist, wir Europäer müssten viel deutlicher unser Gewicht einbringen und deutlich machen mit einer konsolidierten Position, dass so ein Plan für uns nicht akzeptabel ist. Und das können wir nur dann durchsetzen, wenn wir uns auch noch stärker für die Unterstützung der Ukraine engagieren. Das heißt, am Ende müssten die Staats- und Regierungschefs miteinander verhandeln, nicht diese zwei Envoys, die das gegenwärtig tun.
Warum steht denn Europa schon wieder außen vor und steht am Rand?
Weil wir Europäer nicht aktiv geworden sind. Wir haben es Washington und Moskau überlassen, miteinander zu verhandeln. Wir Europäer hätten auf eigene Initiative hin ja einen eigenen Plan entwerfen können. Wir hätten den mit Zelensky und mit der Trump-Regierung absprechen und dann mit Moskau weiter verhandeln können. Eine solche Initiative ist aus der EU oder aus ausgewählten europäischen Hauptstädten nicht hervorgegangen.
Dennoch macht ja der ukrainische Präsident Zelensky trotz dieser ganzen Auflagen gute Miene zum bösen Spiel, weil er keine andere Möglichkeit hat. Oder geht es darum, die US-Amerikaner ein wenig einzuhegen und ihnen zu schmeicheln?
Zelensky muss schauen, wo er die Unterstützung für seinen Abwehrkrieg herbekommt. Die Ukrainer jetzt im vierten Jahr kämpfen mit großer Tapferkeit, auch mit großer Innovationskraft gegen diese russische zahlenmäßige Übermacht an. Aber das wird auf Dauer nicht zu halten sein. In diesem Abnutzungskrieg ist die Ukraine auf Dauer im Rückzug. Und das lässt sich nur verhindern, wenn von Verbündeten der Ukraine genügend Unterstützung kommt. Insbesondere Waffen geliefert werden, aber auch Geld, die finanzielle Unterstützung und der politische Rückhalt für beides gegeben ist. Zelensky kann sich nicht sicher sein, dass er das in Europa in ausreichendem Maße findet. Deswegen muss er auch darauf achten, dass er die Trump-Regierung und den Präsidenten selbst nicht vergrätzt. Deswegen sein Lavieren jetzt auch in dieser Frage. Den Plan, wie er ihn jetzt auf dem Tisch hat, wird er aber nicht akzeptieren können.
Die Ukraine soll ja ihr Militär reduzieren und nicht der NATO beitreten können. Also beides soll nicht funktionieren. Was bedeutet das denn sicherheitspolitisch für das Land?
Das bedeutet, dass die Rest-Ukraine, die nach diesem Plan übrig bliebe, kaum zu verteidigen wäre gegen eine erneute konsolidierte russische Aggression. Das fängt schon bei geografischen Gegebenheiten an. Wenn man an der aktuellen Trennlinie sozusagen die neue Friedenslinie ziehen würde, plus den Russen die noch nicht eroberten Gebiete im Osten der Ukraine gibt, haben sie eine Ausgangsposition, auf den Rest der Ukraine konsolidiert einzuwirken, mit Panzern, mit Artillerie, mit Drohnen, mit ihrem gesamten Gerät, dass diese Restukraine kaum noch verteidigungsfähig wäre. Insbesondere, wenn sie keine Beistandserklärung hat, keine belastbaren Sicherheitsgarantien vorliegen und ihr Militär noch reduziert wäre. Das wäre nicht nur ein Problem für die Ukraine, sondern für uns alle hier in Europa. Weil diese Restukraine, die so unsicher und nicht verteidigungsfähig wäre, das wäre kein stabiler Staat, sondern ein Staat mit mehr Flüchtlingen, mehr ökonomischen Sorgen, mehr Instabilität, was alles auch ausstrahlen würde auf unsere Stabilität im Rest Europas. Allein deswegen schon ist es im europäischen Interesse, dass wir jetzt nicht zu diesem faulen Frieden kommen, sondern zu einem stabilen Frieden. Und das geht nur, indem wir jetzt Zelensky den Rücken stärken und eine akzeptable Kompromisslösung mit vorantreiben.
Also wenn man das so hört, die Ukraine steht wirklich enorm unter Druck, politisch, natürlich auch wirtschaftlich und vor allem auch militärisch.
Na, die russischen Angriffe gehen auf alle Fälle weiter und die Lage ist zum Teil unübersichtlich. So meldet Russland zum Beispiel die Einnahme von Kupjansk. Das ist eine strategisch wichtige Stadt in der Ostukraine. Kiew hat das aber zurückgewiesen. Für die ukrainischen Verteidiger, die Soldaten, wird es an der Front schwieriger, wie unsere Korrespondentin Rebecca Barth berichtet.
Dem Land stünde die schwierigste Zeit seit Beginn des russischen Angriffskriegs bevor, meint Serhii Rachmanin, Oppositionspolitiker und Mitglied des Verteidigungsausschusses. Für die weitere Verteidigung des Landes fehle es vor allem an Personal. Das Problem sei so groß, dass zwischen den Verteidigungsstellungen der ukrainischen Armee teilweise mehrere Kilometer liegen würden, berichtet Rachmanin der Ukrainska Pravda. Weil uns das Personal fehlt. Und auf diesen Kilometern können die Russen dann durchschlüpfen. Nachts, im Schutz des Nebels, in kleinen Gruppen. Eine Drohne entdeckt sie, tötet fünf, aber einer kommt durch. Und dann noch einer. Und so sammeln sie sich an. Bisher habe die Ukraine keine Antwort auf diese Infiltrationstaktik der russischen Truppen gefunden. Und kaum mehr die Kraft, sich einmal festgesetzte russische Soldaten wieder zurückzuschlagen. So rückt Russland langsam, aber stetig weiter vor. Eine Lösung ist aktuell nicht in Sicht. Im Gegenteil. Auch der Oberkommandierende Oleksandr Syrski gerät zunehmend in die Kritik, sagt Rachmanin. Er neigt zum Mikromanagement. Er unterdrückt die Initiative der Kommandeure. Sie sehen sich gezwungen, sich einem System anzupassen, das sowohl falsche Berichte als auch Angst vor Entscheidungen mit sich bringt. Und das verstärkt das Chaos in der Militärführung. Und nicht nur an der Front, auch wirtschaftlich und innenpolitisch steht das Land unter Druck. Das könnten die USA nun ausnutzen, befürchten viele. Die Menschen in der Ukraine aber wünschen sich nicht sehnlicher als Frieden. Doch der sei nur mit einer Absicherung vor einem weiteren Vorrücken der russischen Truppen möglich, meinen viele. Einen Plan für eine effektive Abschreckung Russlands aber gibt es bisher nicht.
Ungemein schwierig ist anscheinend auch weiter die Situation im Gazastreifen. Seit 6 Wochen gilt offiziell eine Waffenruhe, aber anscheinend wird sie öfter gebrochen, oder?
Wir haben hier Berichte von Hilfsorganisationen, die genau das sagen. Zum Beispiel UNICEF meldet, dass seit Beginn der Waffenruhe im Gazastreifen mindestens 67 Kinder getötet und viele verletzt wurden. Auch Ärzte ohne Grenzen berichtet, dass viele Frauen und Kinder verletzt worden seien durch israelische Luftangriffe und Schüsse.
Sehr oft liegt der Fokus in der Berichterstattung über den Nahostkonflikt ja auf dem Gazastreifen und eher weniger auf dem Westjordanland. Doch die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch wirft Israel dort Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Worum geht's genau?
Ja, im Westjordanland gibt es Angriffe von israelischen Siedlern, die Orte überfallen, Autos und Häuser in Brand stecken und es gibt auch Berichte, dass sie Palästinenser verletzen oder sogar töten. Das israelische Militär soll meist daneben stehen. Und die israelische Armee hat dort massenhaft Palästinenser vertrieben. Für die Menschenrechtsorganisation ist das Vorgehen Teil einer Politik der ethnischen Säuberung. Was da dran ist, hören wir jetzt von unserem Israel-Korrespondenten Jan-Christoph Kritzler.
Ein besonders schwerer Fall ist der Einmarsch der Armee in drei Flüchtlingslager im Norden des Westjordanlandes zu Beginn des Jahres. Walid Atta, ein 21-jähriger Student, hat bis dahin im Nur Shams Camp in Tulkarem gelebt. Das Haus meiner Familie steht noch. Der Eingang ist etwas zerstört, die Räume innen sehr. Als die israelische Armee mit dem Einmarsch begonnen hat, haben sie es für 2 Tage besetzt und haben da einen Scharfschützen platziert. Insgesamt in 3 Flüchtlingslager ist die israelische Armee im Januar und Februar dieses Jahres einmarschiert. Insgesamt rund 32.000 Palästinenser wurden dort vertrieben. Walid Atta kann nicht zurück, er ist mit seiner Familie in einem Dorf in der Nähe untergekommen. Begonnen hat die Vertreibung im Jenin-Camp, sagt Milena Ansari von der Organisation Human Rights Watch. Am 21. Januar dieses Jahres haben die israelischen Streitkräfte das Jenin-Camp angegriffen. Kampfhubschrauber, Drohnen, Bulldozer und bewaffnete Fahrzeuge waren im Einsatz, um hunderte Soldaten zu unterstützen, die da einmarschiert sind. Israelische Soldaten haben Bewohner aus ihren Häusern getrieben, trotz der laufenden Operation. Zeugen haben gesagt, dass sie Bulldozer gesehen haben, die Straßen und Häuser zerstört haben, sobald die Bewohner weg waren. Israels Armee hat seine Einsätze wie so oft mit der Sicherheitslage begründet. Aus den Flüchtlingslagern im Norden des Westjordanlandes sollen besonders viele bewaffnete Kämpfer stammen und auch einige Palästinenser, die Terroranschläge verübt haben. Für Human Rights Watch ist das aber keine Rechtfertigung für massenhafte Vertreibung und flächendeckende Zerstörung. Laut einem aktuellen Bericht der Organisation wurden über 850 Gebäude in den Lagern zerstört, um Platz zu machen für die israelische Armee. Philipp Frisch, der Direktor von Human Rights Watch Deutschland.
Wir sprechen in diesem Bericht auch von ethnischen Säuberungen. Das ist zwar kein juristischer Begriff, beschreibt aber die gewaltsame Entfernung einer ethnischen oder religiösen Gruppe aus bestimmten Gebieten. Und das ist genau das, was hier auch passiert. Palästinenserinnen werden systematisch aus den Lagern bestimmten Regionen entfernt, teilweise um auch Platz für militärische Infrastruktur zu schaffen.
Human Rights Watch fordert das Einschreiten von Regierungen weltweit, denn die israelische Armee begehe auf Anordnung der Regierung in Jerusalem Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, auch im Westjordanland.
Aus unserer Perspektive muss die internationale Gemeinschaft sofort handeln und alles daran setzen, die Verantwortlichen auch zur Rechenschaft zu ziehen. Das bedeutet die Unterstützung des Internationalen Strafgerichtshofs und gleichzeitig aber auch politischen Druck auf Israel aufrechtzuerhalten bzw. auch noch zu erhöhen, um die Vertreibungen zu stoppen und eine Rückkehr der Menschen zu ermöglichen.
Die rund 32.000 vertriebenen Bewohner der 3 Flüchtlingscamps können bis heute nicht zurückkehren. Walid Atta aus dem Nur Shams Camp hofft auf das nächste Jahr.
Every day before I sleep, I just ask myself this question.
Jeden Tag, bevor ich einschlafe, frage ich mich, wann kann ich zurück? Ich vermisse mein Schlafzimmer, den Geruch, den es gab, wenn ich das Haus betreten habe. Das fühlt man, wenn man zu Hause ist. Ich vermisse das. Aber bisher gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass sich die israelische Armee zurückzieht. Auch hier werden, so scheint es, dauerhafte Fakten geschaffen.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Gisela Former aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Wir sagen Tschüss für heute, danke für euer Interesse und wünschen euch ein schönes Wochenende.